Connection.
Schöner denken.
Ja, die üblichen Verdächtigen sind auf Nippon Connection und wir haben uns angeschaut The Round Table, ein Film von Isao Yukisada. Ein Film, aus dem Osaka spielt und auch in dem Dialekt von Osaka. Und ich krieg schon meine liebe Not, wenn ich überhaupt nur erzählen muss, worum es eigentlich geht. Es geht um ein Mädchen, ich glaube zweite bis dritte Schulklasse etwa. Sie heißt Coco. Sie ist so ein bisschen ein altkluges Kind und das ist sehr stark aus ihrer Perspektive gedreht. Und uns geht es aber so ein bisschen wie dem Grundschullehrer, der irgendwann mal sagt, ich verstehe keines meiner Kinder. Ich verstehe nicht, was in diesen Kindern vorgeht. Und obwohl wir immer aus der Perspektive von Coco unterwegs sind, hatte ich das Problem auch. Wie soll ich sagen, was sie jetzt alles erlebt? Sie ist mit dem Nachbarsjunge, mit dem sie sehr befreundet ist, ist sie unterwegs. Sie kümmert sich um Kaninchen. Es gibt einen koreanischen Jungen in ihrer Klasse. Es gibt einen Mädel, die merkwürdige Zettelchen schreibt. Da geht es auch mal um eine Scheidung. Sie selbst ist in einer relativ intakten, harmonischen Idealfamilie mit Großmutter, Großpapa, Mutter, Vater, und drei
älteren Schwestern, genau, Zwillingsschwestern offenbar.
Genau, die Drillinge werden von niemandem auseinandergehalten, vor allen Dingen nicht von der Großmutter, die immer sagt, ihr seht alle gleich aus. Ich kann euch nicht auseinanderhalten, finde ich sehr schön. Und die sitzen halt um diesen runden Esstisch zusammen und essen da zusammen, vor allen Dingen abends. Und auf diesem runden Tisch, roter Tisch, ist nochmal so eine runde Ablage, wo dann diese vielen Schälchen, die da zum Essen gehören, dann immer gedreht werden können. Und das ist so der Inbegriff eigentlich der, so dieser Familienharmonie. Trotzdem ist dieses Kind merkwürdig und die Mutter denkt sich dann, die Mutter ist dann auch schon wieder schwanger, auch die Mutter denkt sich, was geht in dem Kopf meines Kindes vor? Und ich muss sagen, ich habe auch schon einige Filme gesehen, die Kinderfilme sind oder die sich um Kinder drehen, auch auf anspruchsvolle Art. Aber das hat mich noch kein Film in dieser Art von Genre im weitesten Sinne so desorientiert zurückgelassen. Und Hendrik, ich setze jetzt alle meine Hoffnungen in dich, dass du in der Lage bist, mir zu erklären, was möchte uns dieser Film aus Osaka eigentlich wirklich erzählen?
Also ich glaube, ich kenne ja, also da wäre es wirklich mal interessant, die Entstehungsgeschichte des Filmes zu recherchieren, weil es wurde sogar ja in der Anmoderation zu dem Film wurde der Schwerpunkt gelegt auf der Hauptdarstellerin, die wohl in Japan für bestimmte Filme so als Nachwuchstalent gilt.
Zum Beispiel auch schon bei Pacific Rim, die junge Japanerin gespielt hat oder Koreanerin gespielt hat.
Den ich nicht gesehen habe, insofern weiß ich nicht, wie lange diese Szene da war. Jedenfalls war offensichtlich nicht nur die Kamera, sondern alle am Film Beteiligten waren extrem verliebt in dieses Kind. Und wenn man jetzt ein bisschen böswillig wäre, würde man sagen, die Grundmotivation war, eine Geschichte um dieses Kind irgendwie herum zu erzählen, das einfach alles passieren zu lassen. Also ich habe es irgendwann, weil es gibt jetzt nicht irgendwie eine dramatische Gesamtgeschichte, die erzählt wird. Es ist so ein bisschen die Geschichte, ja, vielleicht eines Sommers und mit diesen ganzen kleinen Episoden. Ja, stimmt. Wenn man die Schwangerschaft der Mutter mit einrechnet, dann können es eigentlich fast nur wenige Wochen sein oder 2-3 Monate, also ein Sommer etwa. Man begleitet sie durch den Alltag und ich habe mich irgendwann sehr früh von dem Gedanken verabschiedet, dass da so eine Gesamtgeschichte erzählt wird, die am Schluss irgendwie so einen runden Abschluss findet, sondern es ist eigentlich gedreht wie eine Kurzgeschichte. Man wird sehr plötzlich eingeblendet in das Leben von diesem Mädchen und am Schluss blendet es eigentlich auch genauso abrupt wieder aus. Ich habe mich dann auch von dieser Logik überzeugen lassen, dass die Kamera versucht, diese Betrachtungsperspektive des Mädchens nachzuvollziehen. Das hat mir nicht alle Episoden, die da passieren, irgendwie nachvollziehbar gemacht, weil eine Sache, die mich zum Beispiel völlig rausgehauen hat, das war diese Geschichte mit diesem Schlangenmann.
Das versuche ich mal ein bisschen zu erklären, was da passiert ist. Es kommt ein dünner Mann in einem grauen, hautengen Kostüm mit einem S auf der Brust und der von dem Mädchen, der erstmal um das Mädchen herumtanzt, die da alleine im Grünen ist und der dann unbedingt, ja, respektiere mich und tritt mir ins Gesicht, ist so der magische Zauberspruch und das tut sie dann auch. Ganz, ganz verstörende Situation eigentlich, auch sie wirkt total sinnlos. Du weißt gar nicht, bildet sie sich das jetzt ein oder passiert das wirklich?
Das wird ja am Schluss bestätigt, dass es tatsächlich passiert, ja.
Genau, alles, was sie da erlebt, ist tatsächlich dann kein Traum, wie wir am Ende feststellen. Aber sie setzt sich dann auch eins von diesen großen Kaninchen, auf das sie aufpasst, dann ins Gesicht, um sich auch selbst zu bestrafen, weil das Kaninchen ihr natürlich dann aufs Gesicht verkratzt. Oh, ich denke so, ja, das ist jetzt sehr interessant, aber dadurch, dass das auch keine Coming-of-Age-Geschichte ist, weil sie spielt ja in dem Jahr oder in den Jahren vor der Pubertät. Es wird die Pubertät irgendwann mal angesprochen, dass die kommt und diese Grundschulkinder dann so, ja, wir wissen, dass das passiert, wir haben keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann ist auch dieser Angriff von diesem Mann, der da jetzt kein schlimmer Angriff ist, er will ja praktisch nur getreten werden. Das ist praktisch nur eine Vorankündigung auf das Leben, das später kommen wird. Aber das hat mich auch einfach orientierungslos zurückgelassen, wenn dieser Konflikt eben dann auch nicht ausgetragen, sondern nur praktisch angekündigt wird.
Ich glaube, was vielleicht so ein bisschen versucht wird zu erzählen, ist, dass sie versucht, also es wird immer wieder filmisch angedeutet, dass sie so eine besondere Empathie für ihre Mitmenschen hat. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist sie, also ich glaube, das kann man auch erzählen, ohne zu spoilern, weil es gibt in diesem Film ja keine durchgehende Handlung mit einem dramatischen Höhepunkt, wo man was spoilern könnte. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist sie zu Besuch bei einem Schulkameraden, ist offensichtlich ein sehr reiches Haus, den Vater sieht man nie, man sieht auch die Mutter immer nur im Hintergrund und die telefoniert und offensichtlich sind die Eltern gerade in Scheidung. Und da gibt es eine Szene, wo sie sich also von den anderen Kindern so ein bisschen abgesondert hat und dieser Mutter beim Telefonieren zuhört und diese Mutter redet über diese Scheidung und heult und sie liegt einfach nur auf dem Boden, hört sich das aus der Ferne an und weint auch. Also da hat man so das Gefühl, es wird immer wieder, da solche Szenen gibt es ja noch, sie versucht einfach nur mit ihrer ganz kindlichen, direkten Naivität und Offenheit, sie hat ja ein Gesicht wie ein Fragezeichen in solchen Momenten, versucht sie, um das, was sie wahrnimmt, herumzufließen und um es zu verstehen. Und das erklärt vielleicht im Nachhinein einige dieser Szenen, warum sie sich jetzt auf diesen Schlangenmann da einlässt, warum sie sich in ihren, das merkt man auch an diesen Gesprächen mit ihrem Nachbarsjungen, mit ihrem besten Freund, dass sie ja all ihre Kraft und all ihre Energie hineinsetzt, diese Welt zu begreifen und begreifen zu wollen. Ja, natürlich dann auch im Grunde wenig drauf. Ja, sie reagiert schon drauf. Sie hat ihre kleinen Dramen, aber es, du hast schon recht, es ist deswegen kein Coming-of-Age-Drama, weil noch keine Entwicklung stattfindet. Es ist eine sehr statische Perspektive eigentlich sogar.
Ich habe immer den Eindruck, dass das Verständnis irgendwann an so eine Grenze kommt und dass sich das dann im Spiegeln sozusagen erschöpft, im Spiegeln dessen, was passiert. Und dann kommen auch manche Veränderungen, zum Beispiel, dass sie die Schwangerschaft der Mutter dann positiv sieht. Das kommt dann sehr unvermittelt und von außen ist auch keine Entwicklung, die sie dann tatsächlich durchgemacht hat. Also ich glaube ja, dass diese Schauspielerin auch noch, dass sie sehr viel Talent hat und dass die, wenn die älter wird, auch noch bestimmt ein paar sehr, sehr tolle Filmrollen bekommen wird. Aber für mich hat das eigentlich nicht getragen. Man kann das durchaus machen. Also man kann Filme über diese Ängste und die Entwicklungen von Kindern durchaus machen. Aber ich glaube, das ist etwas, wo man tatsächlich die japanische Kultur und auch das, was von Osaka typisch sprachlich und kulturell und so weiter da drin steht, da sitzen wir natürlich wieder Ochs vorm Berge. Dann kommen wir nicht so richtig rein.
Was mir insbesondere einen sehr dicken Riegel vor jede Sympathie für diesen Film vorgeschoben hat, war die Musik. Ich empfand das als den deplatziertest und unangenehmsten möglichen Soundtrack für so einen Film. Es war so eine Mischung aus Kinderwerbespot-Musik, Zirkusmusik und, ja, wie soll ich das sagen, es, zum Teil hat es natürlich auch so Fahrstuhlmusik-Charakter gehabt, also...
Es war auch viel so Minimalismus dabei, wie ja. in Hollywood so passiert. Es
kam viel mit Soundschleifen irgendwie so ein bisschen. Ne? Also ja. keine richtigen Songs, sondern eher so ein Soundteppich fast eher. Ne?
Also ich habe ja den Vergleich gebracht, das ist wie die Filmmusik von Aaron Brockovich von Thomas Newman, aber rückwärts laufen gelassen, und damit sie überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. So kam mir es tatsächlich vor. Also es war sehr gewollt, aber nicht gekonnt. Also so kam es mir auch vor.
Ja, es hat für mich auch so diese Überinszenierung von manchen Dingen, die vielleicht wirklich einfach eine Stilfrage ist, weil wir sind im westlichen Kino, sind wir halt auch Überinszenierung gewohnt, aber anderer Art. Also zum Beispiel, dass also immer wieder auf das Gesicht dieses Mädchens herangezoomt wird, die dann nochmal irgendwas Besonderes macht. Und das sind Sachen, die man sich bei uns im Kino schon wieder abgewöhnt hat, während die Japaner vielleicht auch manchmal die weiseren Entscheidungen treffen, indem sie auf Inszenierungen, die wir eher gewohnt sind und nicht so wahrnehmen, eher verzichten können. Das ist mir dann halt immer noch mal über die Musik noch mal besonders deutlich gemacht worden, wie besonders ich dieses Kind jetzt gerade hier zu finden habe und wie gerührt ich jetzt sein muss, als sie dieses etwas verklemmte andere Nachbarskind dann mit diesen Zettelchen dann am Schluss irgendwie so zu heilen scheint. Also das war... Ich frage mich ein bisschen, für wen ist der Film gemacht?
Also für uns zwei alte, krantige, weiße deutsche Männer ist das nicht gemacht, auf jeden Fall. Es gibt ja durchaus Filme, die dann auch exzentrisch sind im japanischen Kino und die einen dann trotzdem komplett erreichen. Also Apology King zum Beispiel, der hat uns ja trotz aller seiner Eigenarten total eingenommen und andere Filme auch. Aber das ist, der ist tatsächlich nicht, der ist nicht für uns. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, den überhaupt zu werten.
Also als Festivalfilm und dann noch als Wettbewerbsfilm.
Genau. Ja. Also ich glaube, wir können den nur noch sehr, sehr subjektiv werten. Wenn ich jetzt sage, ich gebe dem Film 5 Punkte, dann sagt das nichts über die Qualität des Films aus tatsächlich, ja. sondern darüber, dass er keine Brücke zu mir schlagen konnte.
Ich bin ähnlich aufgestellt. Ich kann ihm quasi auch nur außer Konkurrenz so 4 bis 5 Punkte geben. Zum einen, weil halt tatsächlich die schauspielerische Leistung dieser Jungdarstellerin halt sehr beeindruckend ist. Zum Teil, weil er einfach auch, wenn man dann halt den Anspruch abgelegt hat, da jetzt eine komplette runde Geschichte erzählt bekommen, abgelegt hat, dann war er durchaus auch unterhaltsam, war zum Teil auch sehr lustig. Und sie hatten einige sehr schöne Einfälle, wie eben zum Beispiel am Anfang, immer wenn sie neue Wörter lernt, dann schweben die so in ihrer Wahrnehmung in der Luft und sie piekst dann in die Luft mit ihrem Stift und kringelt die auf und dann hat sie im Stift und kann sie hinschreiben oder hinmalen in dem Fall. Und das sind so Sachen, die schon irgendwie sehr nett sind. Und insofern war er kurzweilig, aber ja, ich kann ihn im Grunde tatsächlich auch überhaupt nicht in Relation setzen zu den anderen Filmen.
Dann machen wir an dieser Stelle Schluss mit The Roundtable. Der Podcast ist natürlich wie immer unter Creative Commons. Wenn ihr euch noch für andere Nippon Connection Filme und Podcasts von uns interessiert, gibt es natürlich alles auf unserem Blog schöner-denken.de. Vielen Dank. Nippon Connection.